Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lass mal schnacken, dem Interview-Podcast der Nordwestzeitung. Mein Name ist Heiner Elsen und ich bin heute wieder mit einer neuen Folge für euch da. Heute geht es bei uns nicht nur um simple Mathematik, sondern um richtiges Hardcore-Rechnen. Denn mein Gast könnte man auch scherzhaft als Graf Zahl aus Ostfriesland bezeichnen. Denn bei mir ist Jan van Koningsfeld aus Emden und er ist so richtig verrückt nach Zahlen. Jan, herzlich willkommen. Hallo.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Genau, Jan, du wurdest 1969 in Emden geboren, bist quasi Rechenkünstler, Gedächtnissportler und dadurch auch Autor und Wettbewerbsorganisator geworden. Als Zahlen- und Gedächtnissportler trittst du, glaube ich, so ungefähr seit 2004 auch international in Erscheinung. Damals nahmst du an einer ersten WM im Kopfrechnen teil und wurdest gleichzeitig sogar Zweiter. Viele Titel und Weltrekorde im Kalenderrechnen und Wurzelziehen folgten. Seit 2007 organisierst du die Emder Rechenmeisterschaft und gründest auch noch den Emder Pi-Wettbewerb und bist ein Organisator der Junioren-WM. Jetzt habe ich mal, um erstmal so ein bisschen zu schauen, was du so gemacht hast, gegoogelt und da bin ich auch auf ein Video gestoßen, ein Fernsehbeitrag war das, glaube ich, in dem du sofort den Wochentag eines jeden Geburtstags errechnen kannst. Kannst du das immer noch?
Ja. Ich bin tatsächlich immer noch im Training, deswegen kann ich das noch, genau, ja.
Okay, ich habe am 27. Juni 1988 Geburtstag. Welcher Wochentag war das?
Das war ein Montag.
Oh mein Gott, das war schnell. Oh Gott, ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das stimmt auf jeden Fall. Respekt. Aber heimlich gegoogelt hast du jetzt gerade nicht, ne?
Nee, das habe ich nicht, das stimmt.
Okay, ja, das ist Wahnsinn. Dann erzähl doch einfach mal, wie hast du überhaupt deine Rechenfähigkeit irgendwie entdeckt? Wann ging das los, wo du gemerkt hast, oh mein Gott, das kann ich ja irgendwie schneller als alle anderen?
Ja, das ging eigentlich schon vor der Schule los. Ich habe immer gerne mit Würfeln gespielt. Meine Eltern haben mich da auch ganz toll gefördert. Und so hat sich das immer weiterentwickelt. In der Schule hat mir Rechnen immer ganz viel Spaß gemacht. Es war dann nur leider so, dass kaum jemand anders sich dafür interessiert hat und deswegen ist das auch einige Jahre so ein bisschen brach liegen geblieben und später dann durch das Internet habe ich dann andere Leute kennengelernt, mich vernetzt und so weiter und dadurch ist dann das Ganze nochmal wieder neu in Gang gekommen.
Okay, und hast du es denn auch schon so als Kind irgendwie so im Alltag gemerkt, wenn du, keine Ahnung, mal beim Einkaufen mit dabei warst, dass du auf einmal die Zahlen schneller kombinieren konntest als gewöhnlich? Oder wie bist du so, hast du gemerkt, dass da irgendwas ist, was ich besser kann?
Ja, ich habe das auf jeden Fall in der Schule gemerkt, dass ich recht früh schon schneller rechnen konnte als meine Lehrerinnen und Lehrer und habe dann gedacht, ja gut, ein bisschen Begabung ist da wohl schon da, aber was mache ich dann letztendlich damit?
Und, ja. Okay, und dann gab es ja wahrscheinlich dann irgendwann auch, warst du ja in der Schule, hast ganz normal Mathematikarbeiten geschrieben. Hast du dann auch wirklich, gab es dann nur Einsen oder wie lief das in der Schule ab?
Es gab in den meisten Fällen Einsen. Tatsächlich war bei mir Geometrie nicht so das tollste Fach, das gehört ja zur Mathematik dazu. Alles, was irgendwie mit Zahlen zu tun hatte, das war bei mir dann, wo ich meine Stärken drin hatte und was dann auch gut ging, ja.
Hast du denn dann auch in der Schule schon so entschieden, dass du vielleicht beruflich auch irgendwas machen möchtest mit Zahlen oder hattest du da noch andere Träume, was Berufsausbildung angeht?
Ja, als kleines Kind habe ich mich irgendwie gesehen als Mathe-Professor, der irgendwelche Aufgaben ausrechnen muss. Das ist natürlich heutzutage ganz was anderes, als ich mir das damals vorgestellt habe. Deswegen bin ich dann einen anderen Weg gegangen, bin jetzt Bilanzbuchhalter und habe dadurch viel mit Zahlen zu tun. Und ich sage auch immer, es ist besonders wichtig, dass man ein Gefühl für Zahlen entwickelt und nicht irgendwie die letzte Nachkommastelle ausrechnen kann. Und dieses Gefühl für Zahlen hilft mir auf jeden Fall in meinem Beruf.
Okay, was meinst du mit Gefühl für Zahlen? Kannst du das irgendwie ein bisschen näher beschreiben?
Ich sag mal so, wenn heutzutage die Leute mir sagen, aber ich habe doch mein Smartphone, damit kann ich alles ausrechnen. Das ist irgendwie richtig. Aber wenn ich die Aufgabe falsch eingegeben habe oder einfach falsche Zahlen eingegeben habe und glaube das Ergebnis, so wie es da steht, und habe kein Gefühl dafür, dass es vielleicht das Hundertfache zu viel ist oder zu wenig ist, dann ist das Gefühl, was den Menschen fehlt und was bei mir dann halt in dem Moment vorhanden ist.
Okay.
Kann das Ergebnis stimmen oder nicht?
Okay, das heißt also, hast du benutzt also keine Taschenrechner, du machst das alles selber oder hast du dich auch schon mal ertappt, oh, jetzt habe ich mal gar keine Lust, ich nehme jetzt mal das Handy?
Nein, weil mir das auch Spaß macht und für mich ist Rechnen einfach Entspannung, deswegen benutze ich auch kein Handy.
Okay, und dann kam dir aber ja natürlich die Berufsausbildung als Buchhalter dann ja auch irgendwie recht, weil da ist das ja von Vorteil, wenn man gut mit Zahlen umgehen kann, ne?
Ganz genau. Und das ist so meine tägliche Arbeit. Und da ist es dann auch wichtig, ja, dass ich eine Bilanz lesen kann, dass ich sagen kann, okay, das und das ist das richtige Verhältnis zueinander. Und ja, dass man da einfach das richtige Gefühl für hat.
Bindest du diese Fähigkeiten dann auch irgendwie so in den Alltag mit ein? Also, keine Ahnung, sagst du zum Beispiel bei Aldi an der Kasse der Kassiererin schon, bevor sie es sagt, wie viel du bezahlen musst? Oder gibt es da so ein paar Anekdoten?
Na, an der Kasse mache ich das eigentlich nicht. Ich habe das dann zwar vorher schon ausgerechnet und es ist schön, wenn das Ergebnis dann auch stimmt, aber letztendlich sage ich den Menschen immer, bindet das einfach in den Alltag rein, weil jeder Mensch rechnet auch jeden Tag, ohne es vielleicht zu merken. Wenn ich sage, es ist 11.48 Uhr, dann weiß derjenige, es sind 12 Minuten bis 12 Uhr. Ja. Und das ist so ein unbewusstes Rechnen, was viele haben. Und das Gehirntraining, was dahinter steckt, das darf man einfach auch nicht unterschätzen. Das wird einen auch begleiten bis ins hohe Alter, wo es einem einfach weiterhilft. Und ich binde das Rechnen einfach in den Alltag rein. Wenn ich Nummernschilder sehe, dann sehe ich mir die Zahl an und spiele damit rum und mache irgendwas damit. Oder wenn ich irgendwo in einem Zug fahre und da steht die Nummer vom Zug, dann mache ich da auch irgendwas mit. Also es gibt genügend Möglichkeiten, mit Zahlen zu spielen. Und wenn man dabei dann einfach drin bleibt, dann kommt man immer besser damit klar und dann ist dieses besagte Gefühl für Zahlen auch dann vorhanden.
Ja, verstehe. Das heißt also, ja, rechnen kann ja eigentlich jeder. Man beziehungsweise ja lernt es in der Schule, bloß bei dir ist es ja auch noch, dass du halt super schnell rechnen kannst. Also klar, eine Riesenaddition kriegt, glaube ich, jeder hin. Der braucht dann halt nur 5 Minuten und du, wie du es beim Wochentag gesehen hast, das kam halt in einer Sekunde raus. Was ist da so dein Trick? Gibt's da, also wie kannst du so schnell rechnen? Kannst du das irgendwie erklären oder einen Tipps geben für die Normalos sozusagen?
Ich vergleiche das immer gerne mit Usain Bolt, der 100-Meter-Weltrekordläufer. Ja. Der hat ein gewisses Talent. Da könnte ich trainieren, wie ich wollte. Da würde ich nie so schnell werden wie er. Beim Rechnen ist das natürlich auch, wie jede andere Leistung auch, steckt viel Training dahinter. Man braucht ein gewisses Talent, aber es ist auch ganz viel Training dabei. Und ich kann den Leuten immer nur sagen, probiert es aus. Manche wissen gar nicht, dass sie ein Talent haben. Und das liegt dann brach. Und ja, so wie ich auch, ich sag mal, bestimmt in meinem Leben 20.000 Stunden trainiert habe fürs Kopfrechnen, muss das natürlich auch jeder andere machen, um irgendwo zu einem gewissen Grad zu kommen an Können.
Also das heißt, auch jetzt bist du noch immer im Training. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, du sagst jetzt für dich, ich bin jetzt im Urlaub, ich rechne einfach mal 4 Wochen nicht, dann merkst du schon, dann wird es schlechter und langsamer, oder?
Tatsächlich wird es langsamer, wenn ich aussetze. Ja, das merke ich sofort. Das ist aber auch bei jedem anderen Sport so. Und deswegen ist der Vergleich auch eigentlich angebracht.
Okay. Ja, deine Lieblingsdisziplin im Kopfrechnen, gibt's da irgendwas, was du am liebsten machst von den ganzen Disziplinen?
Ja, das, was mir am leichtesten fällt, ist halt das Kalenderrechnen. Das kann auch tatsächlich so gut wie jeder erlernen. Ich mag auch sehr gerne Multiplikation und das Quadratwurzelziehen. Hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht.
Ja. Ganz beim Kalenderrechnen gibt es dann bestimmte Technik, wie du jetzt zum Beispiel in einer Sekunde darauf gekommen bist, dass der 27. Juni 1988 ein Montag war. Hast du da eine Formel oder irgendwie sowas? Oder wie gehst du da vor?
Ja, ich habe darüber mal ein Buch geschrieben. Das ist 10 Jahre, glaube ich, her. Da habe ich das erklärt. Da kann man das innerhalb von einer Woche lernen, so in kleinen Kapiteln. Und das ist eine Technik. Eigentlich ist der Kalender ganz logisch aufgebaut. Und wenn man sich das einmal vor Augen führt, dann kann man das auch nachvollziehen. Und da gibt es so bestimmte Techniken. Man muss sich ein paar Kennzahlen merken Und auch dafür gibt es Techniken, die sich zu merken. Und ja, ich habe das schon ganz vielen beigebracht und die können das auch dann richtig gut.
Und der Februar macht die Rechnung dann nicht immer sehr schwierig, wegen Schaltjahr und Nicht-Schaltjahr, oder?
Ja, tatsächlich ist das ein Sonderfall. So wie in diesem Jahr haben wir ein Schaltjahr, da ist dann der Schalttag dazwischen. Der macht dann manchmal so ein bisschen Strich durch die Rechnung, wenn man dann vergisst, das zu berücksichtigen. Aber auch das macht einfach den Reiz des Ganzen aus. Wenn es immer alles so einfach wäre, dann ist es irgendwann langweilig.
Das kann ich mir vorstellen. Du könntest dann ja auch quasi ja auch jetzt, wenn du zurückrechnest, auch dann immer genau sagen, welches Jahr ein Schaltjahr war wahrscheinlich auch, ne?
Ja, das ist relativ einfach. Es ist jedes vierte Jahr und dann gibt es Sonderregelungen. Wenn etwas durch 100 teilbar ist, dann ist es kein Schaltjahr, es sei denn, es ist durch 400 teilbar. Das heißt, die Jahre 1900, 1800, 1700 waren keine Schaltjahre, aber die Jahre 1600 und 2000 waren Schaltjahre.
Okay, wie lange kannst du bei diesen Kalenderrechnungen zurückrechnen? Also geht es dann bis null zurück? Kannst du auch noch Wochentage vor Christus benennen oder gibt's da eine Grenze?
Der gregorianische Kalender, der jetzt für uns gilt, den gibt es seit 1582. Ja. Davor gab es den julianischen Kalender, der ging ein bisschen anders. Das kann man allerdings auch noch gut lernen. Und davor gab es auf der ganzen Welt, ich sag mal so ab dem Jahr 8 nach Christus, war alles Tohuwabohu, alles durcheinander. Und da irgendwie Wochentage zu bestimmen, das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit.
Okay, das heißt also, da sind dann doch irgendwann Grenzen gesetzt. Aber gut, du kannst ja dann quasi schon mal einen sehr großen Teil der Weltgeschichte als Wochentag bestimmen. Das ist ja auch nicht ganz so alltäglich.
Ja.
In dieser ganzen Zeit, was hat eigentlich deine Familie dazu gesagt? Also ich glaube, du hast 3 Töchter. Sind die auch Rechenspezialisten oder geht es da ganz anders ab?
Ja, mir war es immer wichtig, dass meine Kinder das machen, wozu sie Lust haben. Ich habe sie da nicht irgendwie hingelenkt in die Bahnen, aber meine zweite Tochter, die mittlerweile 20 Jahre ist, die ist da ganz begeistert vom Kopfrechnen und die trainiert auch ganz viel. Hat auch schon an diversen Junioren-Weltmeisterschaften teilgenommen und trainiert ganz eifrig, ja.
Okay, und gab es denn so im Familienleben auch mal so ein paar Situationen, wo die gesagt haben, oh Papa, jetzt nerv mal wieder nicht mit deinen Zahlen. War das so oder fanden die das immer alle ganz erstaunlich und lustig, dass du immer jede Zahl parat hattest?
Ja, teilweise rechnen wir auch zusammen. Wenn wir zusammen essen, dann ist das auch Thema. Und da hat noch nie irgendjemand gesagt, ach nee, lass mal, wir möchten mal über was anderes reden. Sondern ja, das ist schon...
Eher der Spaß bei der Sache.
Genau.
Okay, ja, das ist doch sehr schön. Gut, dann haben wir ja quasi so das Erste, was es zum Rechnen über dich zu wissen gibt, so ein bisschen abgehakt. Ich komme jetzt mit so ein paar Entweder-Oder-Fragen, um noch so ein paar kleine Details über dich zu erfahren. Die ersten haben erstmal gar nichts mit Rechnen zu tun. Bist du eigentlich eher so ein Kaffee- oder ein Teetrinker?
Weder noch.
Ich bin Wassertrinker. Ja. Ach so, okay. Und das, wenn man in Ostfriesland wohnt, kein Tee. Also wirklich. Ja.
Das passt überhaupt nicht, das weiß ich wohl.
Okay, und wie sieht es bei dir aus, Bier oder Wein?
Weder noch.
Auch alkoholfrei unterwegs eher?
Genau, ja.
Ist wahrscheinlich auch gar nicht so gut. Das wird wahrscheinlich dann so ein bisschen dann auch ja irgendwann das Rechenzentrum treffen, ne?
Ja, also Alkohol ist fürs Rechnen nicht besonders förderlich.
Nee, das habe ich mir gedacht.
Ja.
Wie sieht es beim Fernsehgucken aus? Bist du eher so ein Serien- oder ein Filmliebhaber?
Tatsächlich gucke ich lieber Serien.
Okay.
Und auch im Original, meistens im Englischen.
Ja. Ah, okay, das auch noch. Und jetzt kommen wir ein bisschen in den mathematischen Bereich. Plus, mal, minus oder geteilt von den Vieren. Was magst du am liebsten?
Am liebsten mag ich mal.
Okay. Ist das einfacher zu rechnen als alle anderen oder warum?
Das kann ich ganz schwer beschreiben. Es macht mir am meisten Spaß.
Okay.
Da kann ich am meisten Strukturen irgendwie finden.
Und ungerade oder gerade Zahlen?
Gerade Zahlen.
Gerade Zahlen. Warum?
Die weiß ich nicht. Das ist ein Gefühl für mich. Ungerade Zahlen mag ich zwar auch, aber lieber die... Gerade Zahlen sind glatt. ungerade Zahlen haben so ein bisschen, sind so ein bisschen angeraut bei mir.
Ja, okay. Also kannst du denn mit geraden Zahlen auch leichter rechnen? Ist das so? Oder gibt es da keinen Unterschied?
Ich denke, dass es über alle Zahlen einfacher ist, mit geraden Zahlen zu rechnen als mit ungeraden Zahlen. Also man hat unter den geraden Zahlen ja auch überhaupt keine Primzahlen, außer der 2. Mhm. Das heißt, man kann die immer irgendwie reduzieren auf was Kleineres.
Ja, dann kommen wir zum nächsten Themenblock, und zwar: in deinem Leben spielt ja die Zahl Pi eine besondere Rolle. Da hat sich ja irgendwie eine besondere Faszination entwickelt. Du hast ja sogar eine eigene Weltrangliste zum Aufsagen von Pi ins Leben gerufen. Kannst du das irgendwie beschreiben, was dich und ja natürlich auch die ganzen anderen, die das gerne aufsagen, so an dieser Zahl fasziniert? Was ist das Besondere?
Ja, weil mich Zahlen schon immer fasziniert haben, hat mich auch die Zahl Pi fasziniert. Und zwar habe ich damals diese, glaube ich, war das die erste Sendung von Wetten, dass, wo ein Lehrer aufgetreten ist und die ersten 100 Nachkommastellen der Zahl Pi aufgesagt hat.
Ja.
Und da habe ich gedacht, wie kann man das bloß können? Und habe mich dann auch dran gemacht, und dann ging das eigentlich ziemlich gut. Und dann habe ich immer weiter gelernt und habe dann gedacht, okay, ich bewerbe mich auch mal bei Wetten, dass, und sag mal, ich kann 1000 stellen. Und dann haben die gesagt, ja, natürlich haben wir die Wette schon gehabt, das machen wir jetzt nicht nochmal. Ist im Nachhinein natürlich auch logisch, aber damals war ich natürlich super enttäuscht.
Ja.
Und dann war das so, dass das Guinness-Buch der Rekorde eigentlich immer nur Weltrekorde aufgeführt hat. Und das fand ich ein bisschen schade, weil irgendwann war das bei 40.000 Stellen. Und ich habe gedacht, so viele Menschen lernen gerne Pi. Ich möchte denen einfach die Möglichkeit geben, Landesrekorde auch aufzustellen, auch von Kontinenten Rekorde aufzustellen. Und so ist es dann, ich meine, es war im Jahr 2001 angefangen mit der Liste. Und dann waren das natürlich zu Anfang nur ein ganz paar Einträge, und dann musste die Liste erstmal bekannt werden. Und so im Laufe der Jahre, mittlerweile sind es halt über 20 Jahre, haben sich da doch aus über 70 Ländern Menschen auch angemeldet, und ich habe so viele interessante Kontakte gehabt im Laufe der Jahre, das ist wirklich jedes Mal wieder ganz spannend. Dann schreibt mir irgendwie eine Schulklasse aus Australien, die haben den Pi-Tag gefeiert, und dann bekomme ich ein Foto mitgeschickt von allen, die ganz stolz ihre Urkunde da zeigen. Oder ich treffe Menschen aus Asien, die ganz spannende Geschichten dahinter haben, warum sie das machen oder wie sie das auch machen. Und 2800 Einträge, oder mittlerweile sind es sogar noch mehr. Und ich habe mit jedem Kontakt gehabt im Laufe der Jahre. Und ich habe auch schon mal irgendwann gedacht, da ein Buch drüber zu schreiben, weil wirklich so viele verschiedene Geschichten dahinter stecken. Das hat mich absolut fasziniert.
Ja, aber bei Pi ist das ja so, da ist es ja quasi eigentlich gar kein Rechnen mehr. Da ist es ja eigentlich nur das Auswendiglernen dieser Nachkommastellen, oder?
Genau, Pi rechnet man nicht aus. Damit haben sich die Menschen früher abgeplagt über Jahrtausende. Heute macht das ja ein Supercomputer und auf so vielen Stellen, die man gar nicht braucht. Aber das ist wirklich das Auswendiglernen und ja, auch da wieder das Gehirn zu trainieren.
Okay, das aber, Pi ist ja irgendwie, ist ja eine Zahl, die eigentlich gar kein Ende hat. Wie schaut man denn überhaupt diese Nachkommastellen nach? Oder beziehungsweise, wie weit kann man denn kommen eigentlich? Dann gibt's also kein Ende?
Es gibt tatsächlich kein Ende bei der Zahl Pi. Und das ist heutzutage eigentlich mehr so ein Wettrennen zwischen Computerherstellern, dass sie sagen, so, unser Computer hat jetzt die Zahl Pi auf 62,8 Billionen Stellen im Komma ausgerechnet. Und eigentlich ist das mehr so Benchmarking, sagt man ja bei Computern, und auch so ein bisschen das Ansehen, zu sagen, wir haben jetzt den Computer, der hat die meisten Stellen ausgerechnet. Und letztendlich, wenn man das mal ausdrucken würde, würde es, glaube ich, ein Stapel Papier bis zum Mond oder noch darüber hinaus ergeben. So viele Stellen sind das. Die braucht man natürlich nicht zum Rechnen, aber wie gesagt, da steckt dann ganz was anderes, eine ganz andere Motivation dahinter.
Okay, und wo ist jetzt dein persönlicher Rekord gerade bei Pi? Wie viele Stellen könntest du jetzt so aus dem Stegreif aufschreiben?
So aus dem Stegreif, ich habe das auch wirklich 20 Jahre nicht mehr gelernt.
Ah, okay.
So 200-300 habe ich noch so im Kopf, die immer fest drin sind. Vor 20 Jahren oder 25 Jahren habe ich ja mal den deutschen Rekord aufgestellt mit 2770 Stellen. Aber der Rekord ist natürlich längst überboten worden, viele Male.
Wo liegt der gerade? Weißt du das?
Aktuell ist er ja beim MWP-Wettbewerb aufgestellt worden mit 18.026 Stellen.
Ist das also der deutsche oder der Weltrekord?
Das ist der deutsche Rekord. Ja. Und der Weltrekord liegt bei 70.030 Stellen, von einem Inder aufgestellt. Ah, das ist schon ein paar Jahre her.
Ja, Gott, Wahnsinn. Das ist schon eine Leistung. Merkst du ja dann auch jetzt bei den P-Wettbewerben, ist das eigentlich so, dass man auch in zunehmendem Alter dann schlechter wird? Also kann man jetzt schon sagen, Kinder, die jetzt gerade richtig fit in dem Thema sind, können einem besser zum Beispiel mehr Zahlen von Pi bestimmen als erwachsene Leute?
Das kann ich eigentlich nicht feststellen.
Okay.
Klar ist es, wird es im Alter schwieriger, aber das heißt nicht, dass man es nicht mehr kann. Wir hatten den ältesten Teilnehmer, der ist leider im letzten Jahr verstorben, Heinrich Schumacher aus Aurich. Der hält den Weltrekord als ältester Mensch, der mindestens 100 Nachkommastellen aufgebracht hat. Der konnte auch noch deutlich drüber und ist weit über 90 Jahre alt gewesen in dem Moment, als er das gemacht hat. Also auch beim Kopfrechnen muss ich sagen, ich habe einen Kollegen, Willem Baumann in den Niederlanden, der ist mittlerweile 84 Jahre alt und der rechnet also viele Menschen im Grund und Boden. Was der noch alles kann, also da ist es wirklich so, man muss dranbleiben, man muss es trainieren, aber auch dann kann man im Alter halt noch ganz, ganz viel leisten.
Genau, weil man sagt ja immer, Kinder oder Jugendlichen Gehirne, die können schneller lernen und beim Auswendiglernen ist das ja wahrscheinlich dann auch so ein kleiner Vorteil, ne? Aber wenn man dranbleibt, dann ist das machbar. Genau.
Ja, natürlich lernt man als Kind schneller, aber das heißt nicht, dass man das als Erwachsener nicht mehr kann.
Ja. Ja, und heute muss man ja eigentlich gar nicht mehr Kopf rechnen. Es gibt ja Taschenrechner, Computer und auch jedes Smartphone hat ja einen Rechner. Warum ist es deiner Meinung nach so wichtig, dass man trotzdem noch so das eigene Kopfrechnen trainiert?
Ja, die Sache ist einfach die, wenn man sich immer irgendwie auf Technik verlässt und die Technik fällt mal aus, ja, dann ist man komplett aufgeschmissen und kommt gar nicht mehr so richtig klar in der Welt. Darum, ich sage immer, man muss nicht die letzte Nachkommastelle ausrechnen, sondern einfach sehen können, kann das wohl stimmen oder kann das nicht stimmen, auch wenn ich vor einem Angebot stehe im Kaufhaus. Ist das nur wirklich ein Angebot oder sieht das nur so aus? Wenn ich das dann beurteilen kann, dann komme ich im Leben auch besser klar. Dann, ich sage auch immer, wenn Menschen, sage ich mal, mit Kreditkarte bezahlen, dass sie das Gefühl dafür haben, wie viel habe ich jetzt eigentlich schon in diesem Monat ausgegeben? Das ist auch so eine wichtige Sache, damit man nicht irgendwie in die Überschuldung zum Beispiel reinkommt.
Ja, also das heißt, du bist noch eher der Bargeldmensch?
Ich bin ein Bargeldmensch durch und durch.
Okay, ja. Zahlst gar nicht mit Karte oder nur, wenn es sein muss?
Ja, wenn es sein muss, zahle ich auch mit Karte. Klar, gibt immer wieder Situationen, aber grundsätzlich weiß ich, was in meinem Portemonnaie drin ist und gebe auch nur das aus, was drin ist.
Okay, und wenn du jetzt an der Kasse bist und rechnest ja quasi immer mit, also das heißt, übers Ohr hauen kann dich die Kassiererin ja dann auch auf keinen Fall. Ist das schon mal vorgekommen, dass du gesagt hast, oh nee, das kann nicht stimmen?
Es kommt manchmal eher tatsächlich zustande, dass ich zu viel Geld zurückbekomme und dann sage, okay, guck mal hier, das war aber so und so viel zu viel. Ich bin da in beide Seiten ehrlich, auch wenn ich zu wenig zurückbekomme, dann sage ich das auch, aber umgekehrt genauso.
Ja, das ist ja auch richtig so. Ja. Okay, dann kommen wir zum nächsten Block. Da geht es so ein bisschen um deine Lieblingssachen. Dann würde ich doch dich gleich erstmal fragen, hast du eine Lieblingszahl?
Ich habe mehrere Lieblingszahlen. Ein Favorit von mir ist die 127.
Warum?
Das kann ich kurz erklären. 127 ist einmal eine Primzahl und zum anderen ist das 2 hoch 7 minus 1. 2 hoch 7 bedeutet, ich nehme 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2, komme auf 128 und ziehe 1 wieder ab und dann bin ich bei 127. Die Primzahl vor 127 ist 113. Das heißt, wir haben dazwischen einen Raum von 14, wo überhaupt keine Primzahl vorkommt. Und das ist etwas, was ich faszinierend finde.
Ach so, und das gibt es danach nicht mehr oder davor?
Ja, das ist das erste Mal so ein großer Raum dazwischen.
Okay.
Bei den Primzahlen.
Und du sagst gerade, du hast
wieder vor, aber ja.
Du sagst gerade, du hast mehrere. Was wäre noch eine?
12 finde ich zum Beispiel auch ganz schön.
Einfach nur so, oder?
Ja, mein Geburtstag ist am 12.
Ah, okay, alles klar. Und jetzt sagen wir mal die Basiszahlen zwischen 1 und 10. Was ist dir da am liebsten?
Die 4.
Okay. Gibt es auch einen Grund?
Da gibt es denselben Grund wie bei der 12. Und zwar ist das mein Geburtsmonat.
Ah, okay, kann ich da. Dann sind es dann doch ganz normale Gründe, warum man die Zahlen mag. Ganz
genau.
Okay. Ja, was ist denn zum Beispiel dein Lieblingsreiseland?
Oh, mein Lieblingsreiseland ist Norwegen. Das finde ich fantastisch.
Das kann ich nachvollziehen.
Finde ich Ruhe und da finde ich Natur, wie sie eigentlich kaum irgendwo anders zu finden ist.
Ist es denn auch so, dass du am besten rechnen kannst, wenn es ruhig ist? Also kannst du auch in stressigen und hektischen Umgebungen rechnen oder brauchst du da wirklich Ruhe und Konzentration?
Tatsächlich brauche ich Ruhe und Konzentration.
Okay.
Das lässt wirklich nach, wenn ich Stress um mich herum habe, dann geht es deutlich bergab, ja.
Manchen ist es ja auch so, dass zum Beispiel man bei einer gewissen Musik am besten funktioniert. Hast du irgendwie ein Lieblingslied?
Fürs Rechnen brauche ich tatsächlich keine Musik. Lieblingslied sonst, ich habe tatsächlich ein ganz breites Spektrum, was Musik angeht, interessiere mich für unwahrscheinlich viele Sachen, deswegen hätte ich bestimmt 10 verschiedene Musikrichtungen, wo ich ein Lieblingslied hätte.
Ah, okay.
Eins könnte ich jetzt gerade nicht rausgreifen.
Ist es denn bei Musik eigentlich auch so, dass du dann, wenn du Lieder hörst, auch so irgendwie den Takt dann sofort erraten kannst durch das Rechnen oder spielen da Zahlen nicht so die Rolle, wenn du Musik hörst?
Tatsächlich ist das bei Musik eher so, dass ich sofort an dem Ort bin, wo ich das Lied zum ersten Mal gehört habe. Ah,
also dann doch das fotografische Gedächtnis.
Ja, genau.
Okay. Das ist auch schon ein gutes Stichwort. Du wohnst in Emden. Was ist denn dein Lieblingsort in Emden?
In Emden ist mein Lieblingsort der Stadtwald.
Ah, okay.
Da gehe ich auch regelmäßig laufen und ja, das gefällt mir da sehr gut.
Da hat man ja dann auch genug Ruhe, um zwischendurch nochmal kurz zu rechnen.
Ja, genau.
Ja, wunderbar. Dann machen wir weiter und zwar habe ich ja vorhin schon erwähnt, du hast ja erstmal viel selber gerechnet, selber Rekorde aufgestellt und dann bist du ja auch irgendwie angefangen, aus diesem Wissen heraus so ein paar Wettbewerbe zu organisieren. Du hast einige ins Leben gerufen. Wie kamst du denn dazu?
Ich bin ja selber auf Wettbewerbe gegangen,
ja,
und habe dann irgendwann gedacht, ich möchte das auch gerne ein bisschen lokaler machen. Und es gibt in Deutschland ganz, ganz wenig Rechenwettbewerbe. Und ich habe gedacht, wie kann man das Ganze mal aufziehen, dass das auch fair wird? Wenn jetzt ein 10-Jähriger gegen einen 14-Jährigen antreten muss, ja, ist das nicht unbedingt das Tollste für den 10-Jährigen. Es sei denn, er ist besser als der 14-Jährige, dann ist es für den 14-Jährigen nicht schön. Darum habe ich gedacht, man könnte das jahrgangsweise aufziehen. Dann habe ich mit verschiedenen Schulen gesprochen und die Idee wurde eigentlich ganz gut angenommen soweit. Und dann im Jahr 2007 haben wir das einfach mal ausprobiert. Und ich habe damals gedacht, naja, wenn wir so 50 Teilnehmer zusammenbekommen, dann ist das schon viel. Und dann gab es auf Anhieb, ich glaube, 350 Anmeldungen zu dem Wettbewerb. Und da habe ich gedacht, boah, das ist ja wirklich toll. Und dann sind auch wirklich viele richtig gerne gekommen und die Lehrer haben gesagt, die sind viel entspannter als bei einer Klassenarbeit, weil es hier nicht um Noten geht, sondern einfach darum, ja, Spaß zu haben. Und da habe ich gedacht, genau deswegen habe ich das ins Leben gerufen, Kindern die Angst vorm Rechnen, vor Zahlen zu nehmen, dass sie einfach mal zeigen können, was sie können, bekommen hinterher eine Urkunde, haben eine super Punktzahl da drauf stehen und natürlich gewinnt auch jemand und hat einen Pokal dann gewonnen, aber letztendlich ist es einfach, sage ich immer so, wie so ein Volkslauf. Wenn man die 5 Kilometer irgendwo mitläuft, wie in Emden, den Matthiaslauf, dann ist das so diese Breitensportveranstaltung eigentlich fürs Rechnen. Das war so die Grundidee. Und ja, jetzt dieses Jahr machen wir es das 14. Mal und ich habe schon noch Lust, das auch weiterzumachen.
Also hast du denn damals beim ins Leben rufen auch so gemerkt, dass das ganze Ding in Deutschland noch so ein bisschen oder auch hier bei uns in der Region so ein bisschen unterrepräsentiert ist? Also dass das noch gar keine so eine große Rolle spielt, so Rechenwettbewerbe?
Genau, die gibt es. Es gibt so Känguru- und Mathe-Olympiade, aber das ist dann meistens für die, die es sowieso schon besonders gut können. Und ich wollte eigentlich die Chance geben, für jeden bei sowas mal mitzumachen und vielleicht dann auch mal Talente zu entdecken von Menschen, die es noch gar nicht wissen. Und ja, es ist in Deutschland immer noch wenig, aber es hat auch über einige Jahre einen, sag ich mal, Tochterwettbewerb in Nordrhein-Westfalen gegeben. Ich glaube 5 oder 6 Mal. Das ist jetzt mittlerweile leider eingeschlafen. Aber ich habe auch Leute außerhalb von Emden begeistern können, solche Sachen zu organisieren. Und es gibt eine Familie auch noch in Reken, die im Moment ganz viele Wettbewerbe da organisieren, Kreismeisterschaften und so weiter. Und so wird jetzt doch so langsam ein kleines Netzwerk in Deutschland aufgebaut. Und da freue ich mich drüber.
Du sagst gerade, in Deutschland ist es noch wenig. Also im internationalen Vergleich sind wir auch jetzt, was Rechensachen angeht, nicht vorne mit dabei. Also gibt es da Länder, die noch deutlich aktiver sind in solchen Wettbewerben?
Ja, das ist besonders schade, weil eigentlich das Kopfrechnen so ein Kulturgut ist in Deutschland. Aber das geht so ein bisschen verloren. Wenn man jetzt mal nach Asien geht, in Indien oder in Japan, da sind die Soroban-Rechner, also dieser, ich nenne das mal, japanische Rechenschieber. Das sind welche, da ist das wirklich, da wird das in der Schule gelernt, das Ganze. Und da ist das auch wirklich Prestige und da ist das wertvoll für die Menschen und da sind die auch stolz auf die Leute. Und in Deutschland ist das so, ja, du kannst Kopfrechnen, toll, schön für dich und mach das ruhig weiter, aber lass mich in Ruhe damit. Und das ist in den asiatischen Ländern ganz anders, da hat das einen ganz anderen Stellenwert auch.
Hast du, also hättest du Ideen, wie man den, oder was muss man im Mathematikunterricht in den Schulen hier in Deutschland besser machen? Was würdest du da vorschlagen?
Ach, es geht nicht unbedingt jetzt ums Bessermachen. Es ist, ich sehe auch immer Kinder, die vielleicht mit dem Rechnen Probleme haben, die Dyskalkulie zum Beispiel haben. Und da würde ich mir wünschen, dass es in Deutschland leichter wäre, andere Ansätze zu wählen für Schüler, die auch eine Rechenschwäche haben. Dass man einfach mal sagt, okay, wir machen das jetzt nicht auf die Art, wie es in jeder Grundschule gemacht wird, sondern wir machen das jetzt auch mal mit dem japanischen Soroban oder Abakus, gehen mal über die Schiene ran. Und das würde mich an sich freuen, wenn das noch so ein bisschen mehr gemacht würde.
Kannst du sagen, so für dich, was in der Mathematik so für dich das schwerste Feld und was das leichteste Feld ist?
Oh.
Oder wahrscheinlich auch eher, gibt es in der Mathematik eine Disziplin, die du gar nicht magst, zum Beispiel? Was nicht, Wahrscheinlichkeitsrechnung? Ist das zum Beispiel, das ist ja, hat ja in der Hinsicht nicht viel mit Rechnen zu tun, sondern nur mit Schätzen irgendwie, ne?
Na, Wahrscheinlichkeitsrechnen ist schon auch eine genaue Wissenschaft für sich. Aber es ist natürlich letztendlich, wenn ich sage, heute scheint die Sonne zu 92% und es regnet dann hat mir das auch nichts gebracht. tatsächlich mit Geometrie habe ich mich immer ein bisschen schwer getan und ja, es gibt Teile von der Mathematik, die finde ich jetzt auch nicht, sprechen mich jetzt nicht so an. Alles, was mit Zahlen zu tun hat, ist so meins und sobald es irgendwie richtig abstrakt wird, sage ich mal.
Also die Kurvendiskussion und Algebra ist nicht so.
Ja, Algebra ist ja auch mit Zahlen und Kurvendiskussion war auch mit Zahlen. Aber wenn es jetzt letztendlich nur noch um Buchstaben geht und das Ergebnis gar nicht mehr interessiert, das ist für mich dann nicht mehr so das, was mir Spaß macht. Ich brauche immer die Zahl dabei.
Okay. Und was fällt dir am schwersten? Kannst du das sagen? Also wo musst du dich dann doch noch mehr anstrengen als bei anderen Disziplinen oder ist einfach alles leicht?
Also was das Rechnen angeht, klar muss man sich in manche Techniken erstmal reinfinden, aber das mag ich eigentlich alles gleich gern.
Okay. Ja, zurück zu den Wettbewerben. Wie viele sind das eigentlich mittlerweile, die du mit organisierst?
Ja, das habe ich mich manchmal auch schon gefragt. Wir haben die Emder Rechenmeisterschaft, dann haben wir den Pi-Wettbewerb. Wir haben eine deutsche Meisterschaft im Kopfrechnen, die wir auch mit unserem Verein organisieren. Dann habe ich schon die Junioren-WM viele Jahre mit organisiert. Und ich werde jetzt wahrscheinlich auch bei der Erwachsenen-WM mit in die Organisation einsteigen. Also ich habe das mal durchgerechnet. Ich habe im Laufe der Jahre habe ich über 50 Veranstaltungen, Wettbewerbe organisiert.
Und jetzt hast du ja mittlerweile auch schon zahlreiche Bücher geschrieben. Kannst du denn eigentlich mit Buchstaben genauso gut umgehen wie mit Zahlen?
Also tatsächlich Fachbücher schreiben, finde ich, liegt mir einigermaßen. Romane schreiben ist tatsächlich so, ich finde das toll, aber da gibt es andere, denen liegt das mehr. Mhm. Sag ich mal ganz vorsichtig.
Okay, aber du versuchst halt durch diese Bücher dann auch so Mathematik wissen und dass man Lust auf Mathematik bekommt, dazu vermitteln.
Ja, ich habe mal über 2 Jahre eine Zeitungskolumne auch gehabt.
Genau.
Nannte sich Jans Zahlenwelt und da habe ich so alle 2 Wochen ein Thema angerissen und das habe ich letztendlich dann irgendwann auch in Buchform rausgebracht. Und da habe ich halt versucht, so teilweise in Alltagsgeschichten auch dann das Rechnen so reinzubringen und habe dann eigentlich auch so aus Emden zumindest positive Rückmeldungen bekommen, die das regelmäßig auch gelesen haben und doch schön fanden.
Jetzt hast du ja, wenn du viele Wettbewerbe organisierst, schreibst Bücher, das nimmt wahrscheinlich auch alles sehr viel Zeit in Anspruch, oder?
Ja, das Ganze passiert ja ehrenamtlich, da verdiene ich nicht einen Euro dran. Und wenn ich jetzt so den Pi-Wettbewerb nehme, der am 15., 16. März stattgefunden hat. Das hat schon eine Menge Energie gekostet, weil das ist nicht nur das Organisieren außerhalb, sondern dann kommen die Medien, dann kam das Fernsehen, dann kam hier eine Anfrage, da eine Anfrage und das kostet schon eine Menge Energie, ja.
Das kann ich mir vorstellen. Hast du denn auch nebenbei noch so Hobbys, die eigentlich gar nichts mit Zahlen zu tun haben?
Ja, ich mache eigentlich jeden Tag Sport. Ich fahre viel Fahrrad, ich gehe laufen. Ansonsten interessiert mich Astronomie unwahrscheinlich. Oh. Und ich bin leidenschaftlicher Sherlock Holmes-Fan.
Ach, okay. Oh, das ist auch nicht schlecht. Auch spannend. Ja gut, aber eigentlich gibt es ja auch fast gar nichts, wo man Zahlen nicht braucht, ne? Irgendwie stecken sie ja dann überall drin.
Die Zahlen begegnen einem jeden Tag immer wieder, ja. Das ist richtig.
Jetzt bist du ja schon einige Jahre so ein bisschen im Geschäft und dabei. Merkst du eigentlich, dass so die Rechenfähigkeit mit dem Alter abnimmt? Also so, wir hatten ja vorhin schon mal das Thema, wenn man nicht trainiert sowieso, aber merkt man generell, dass es im Alter schwieriger wird oder kannst du das noch so konstant halten?
Ich weiß, dass jüngere Leute mich jetzt schon für alt halten. Ich merke noch nicht, dass es irgendwelche Alterserscheinungen gibt. Ich warte da auch nicht drauf. Ich denke einfach, wenn ich im Training bleibe, dann kann ich immer versuchen, das Maximale rauszuholen, was so geht. Dass das vielleicht irgendwann ein bisschen weniger wird, liegt in der Natur der Sache. Da kann man dann irgendwann auch nichts mehr machen, aber man kann halt sehen, dass man das so ein bisschen verlangsamt, indem man immer, das sagte auch der Heinrich Schumacher aus Aurich, ich hatte ihn gefragt, wie es war, dass er so alt geworden ist und so fit geblieben ist. Und er hat gesagt, ich bin immer aktiv geblieben, er ist körperlich aktiv geblieben und er ist immer neugierig geblieben. Und das habe ich mir so gemerkt und das nehme ich mir auch zu Herzen. Immer neugierig, immer gewillt sein, noch was Neues dazuzulernen. Denn ansonsten ist es wirklich Stillstand, ist dann irgendwann ein Rückschritt.
Du siehst ja bei den Wettbewerben dann auch, wie der Nachwuchs jetzt so gerade drauf ist. Also kannst du jetzt zum Beispiel sagen, dass die jungen Talente, die jetzt nachkommen, sind die jetzt schon besser, als du es damals warst? Also kann man da so eine Entwicklung sehen?
Was mich freut, ist, dass ich jungen Menschen das Ganze vermitteln kann. Ich habe auch immer wieder Kinder, die ich unterrichte. Und die wissen natürlich dann mehr, als ich in dem Alter gewusst habe. Einfach, weil es dieses Wissen damals noch gar nicht gab und ich mir das auch über viele Jahre angeeignet habe. Und ich freue mich, wenn die irgendwann besser sind als ich. Das ist das, die haben ganz andere Möglichkeiten als ich, die ich damals nicht hatte. Und wenn ich das so vermitteln kann und die fördern kann, dann freue ich mich einfach, wenn die mich irgendwann überholen.
Okay, das heißt also eine gewisse Entwicklung ist ja sowieso immer dann wahrscheinlich zu sehen.
Genau.
Okay, was ich mich jetzt auch schon gefragt habe, wenn du ja gut in Zahlen bist, müsstest du ja eigentlich auch ein guter Schachspieler sein, oder?
Ich habe tatsächlich früher im Verein auch gespielt.
Das dachte ich mir.
Ligaspiele gemacht. Nur ist der Zeitaufwand auch da. Wenn ich mehrere solche Sachen mache, dann muss der Tag irgendwann 72 Stunden haben. Die hat er leider nicht.
Ja.
Und deswegen muss ich dann Schach irgendwann einfach mal ganz hinten anstellen.
Aber in deiner Zeit beim Verein, da hat dir das Kopfrechnen ja wahrscheinlich dann auch gut geholfen. Warst du da, konntest du ja gut mithalten mit den anderen, oder?
Ja, also ich habe, das ist 40 Jahre her mittlerweile, okay, dass ich im Schachverein gespielt habe. Damals hat mir das Rechnen, weiß ich nicht, bedingt was gebracht. Schach ist ja nicht unbedingt Rechnen, sondern Strategie, ist es Strategie, genau. Aber auch das ist, Schachspielen ist unwahrscheinlich gut fürs Gehirn. Das würde ich auch jedem empfehlen, der da Lust zu hat, das unbedingt zu tun.
Und Sudoku müsstest du dann ja eigentlich auch gut können, oder?
Ja, Sudoku ist auch ein Strategiespiel, was auch Spaß macht. Und da gibt es ja auch von leicht bis sehr, sehr schwer, sehr, sehr schwierig. Und mache ich auch hin und wieder.
Ah, okay.
Aber es gibt auch so einen Gegenpart mit Zahlen. Das Ganze nennt sich Hacktalk. Da macht man aus einer sechsstelligen Zahl, muss man irgendwie mit plus minus mal geteilt und so weiter 100 bilden. Und das ist eigentlich so das Gegenstück zum Sudoku, was leider noch nicht so bekannt ist. Aber auch da gab es schon deutsche Meisterschaften drin. Und das ist, ja, versuche ich auch so ein bisschen bekannter zu machen.
Ja, glaubst du denn, dass das ganze Kopfrechnen jetzt durch deine Wettbewerbe natürlich auch, aber insgesamt, dass sich das Ganze in Deutschland, das Thema so ein bisschen, dass es ein bisschen nach vorne kommt, dass Deutschland da auch international besser wird? Hat man das gemerkt in den letzten Jahren?
Also meine Hoffnung ist, dass das noch weiter voranschreitet. Es ist so, ich kann hier so den nordwestdeutschen Raum irgendwie abdecken und für den Rest der Republik müssen sich halt einfach andere Menschen finden. Und ich bin da eigentlich guter Dinge, weil sich im Moment doch schon was tut, auch in anderen Teilen von Deutschland. Und ich glaube, sage ich mal, noch 10 Jahre weiter, dann sieht das in Deutschland schon ganz anders aus, was das Rechnen angeht.
Okay, das sind doch schon mal gute Nachrichten. Jetzt kommen wir so langsam zum Ende. Jetzt hätte ich noch eine Frage an dich. Und zwar, hast du für unsere Zuschauer, also für den ganz normalen Menschen, sagen wir mal so, der jetzt nicht jeden Tag am sehr gut rechnen ist, einen einfachen Tipp, wie man besser und schneller Kopf rechnen könnte? Gibt es da irgendeine Stütze oder ist das pures Training?
Es ist tatsächlich so, es gibt nicht einen Königsweg für alles. Das wäre schön, aber dann auch irgendwann wieder langweilig, sondern es gibt für jede Rechenart auch bestimmte Techniken. Also bei der Multiplikation ist es zum Beispiel die Kreuzmultiplikation, die viel genutzt wird bei den Kopfrechnern, die man in der Schule aber im Normalfall gar nicht lernt. Genauso.
Was ist das, eine Kreuzmultiplikation? Kannst du das ganz kurz erklären?
Also wenn ich schriftlich multipliziere, dann schreibe ich zunächst ja Zwischenergebnisse auf und addiere sie zum Schluss nochmal wieder neu. Bei der Kreuzmultiplikation fasse ich diese Schritte vorher zusammen und entwickle das tatsächlich Stelle für Stelle. Das heißt, ich entwickle die Einer, die Zehner, die Hunderter und so weiter Schritt für Schritt und nicht nacheinander alles zusammen.
Ah.
Und das ist etwas, das kann man auch relativ gut lernen. Für größere Zahlen ist es ein bisschen aufwendiger, aber letztendlich auch für, ich sag mal, 90% der Menschen in Deutschland machbar. Und das ist auch etwas, wo ich sagen würde...
Aber man lernt es nicht in der Schule?
Man lernt es... Ich wüsste nicht, dass es irgendjemand schon mal in der Schule gehabt hat.
Warum nicht? Ist das irgendwie schwieriger zu vermitteln? Oder?
Ich weiß es tatsächlich nicht, warum das nicht gemacht wird. Ich würde es immer gerne als Alternative einfach anbieten wollen für Schülerinnen und Schüler. Warum es nicht gemacht wird, ich weiß es nicht. Es ist auch kein Geheimnis.
Interessant. Tja, merkwürdig. Dann an alle Lehrer da draußen, überlegt euch das nochmal mit der Kreuzmultiplikation. Aber das muss wahrscheinlich dann erst in irgendeinem Lehrplan stehen.
Das könnte sein, ja.
Okay, aber das heißt, es gibt keinen so Alltagstrick, den du mit auf den Weg geben kannst. Also man muss sich da schon dann immer so ein bisschen, es gibt verschiedene Wege und mit denen muss man sich dann beschäftigen.
Ja, vor allem ist es so, wenn man 10 Kopfrechner in einen Raum stellen würde und würde denen eine Aufgabe geben, wird es wahrscheinlich 10 verschiedene Wege geben, die zur Lösung führen. Und da hängt es immer von der Person selbst ab, was da der beste Weg ist. Man kann verschiedene Möglichkeiten aufzeigen. Das mache ich bei den Kindern, die ich unterrichte, auch immer. Und dann entscheiden die sich letztendlich, was für die persönlich der angenehmste Weg ist. Und das ist auch immer das, was ich sage. Kopfrechnen ist auch kreativ sein. Gucken, wie komme ich am einfachsten zum Ziel. Ein anderer Kopfrechner sagt immer, Kopfrechner sind faul, die suchen immer die einfachste Lösung, die suchen immer den einfachsten Weg. Und das kann ich ein Stück weiter runterschreiben.
Okay, das meint man ja so gar nicht, weil eigentlich denkt man ja mal bei Zahlen, warum muss ich da kreativ sein? Es gibt ja eigentlich nur diese eine Lösung, aber es gibt halt viele Wege zu dieser einen Lösung.
Ja, es gibt total schöne Lösungen, wo man aber einfach vorher ein bisschen Arbeit reinsteckt, um dahin zu kommen. Und das ist auch das, was ich immer wieder mache, Zahlenforschung. Ich gucke immer, wie komme ich auf diese Zahl, wie kann ich diese Aufgabe lösen? Und das ist eigentlich auch das Schöne daran. Nicht immer nur das Produzieren der Lösung, sondern dann ist der Weg auch das Ziel dahin.
Das heißt also, bei den Wettbewerben hast du dann auch schon dich manchmal gewundert, oh mein Gott, man kann ja auch über diesen Weg dahin kommen. Wie hat er das denn gerade gemacht sozusagen? Solche Erlebnisse gab es dann auch?
Ja, dass man sich hinterher sagt, ach ja, so wäre es ja viel einfacher gewesen und so hat der das gemacht. Ach, okay, das nehme ich mal in mein Wissen mit auf und kann das vielleicht beim nächsten Mal entsprechend auch anwenden. Ja.
Okay.
Das ist bei den Wettbewerben auch immer so das Schöne, der Austausch untereinander. Wie hast du die Aufgabe gemacht und so weiter? Und das ist eigentlich auch immer so sehr freundschaftlich, die ganzen nationalen und internationalen Wettbewerbe. Das ist so eine große Gemeinschaft insgesamt.
Ja, ist doch schön. Da also können wir zusammenfassen, bei Mathematik gibt es keinen Königsweg, es gibt quasi viele Wege, die zu der einen richtigen Lösung führen.
Ja, genau.
Sehr schön. Ja, das war doch ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Dann, Jan, ich bedanke mich recht herzlich, dass wir heute zusammen sprechen konnten. Ich glaube, wir haben vieles über dich erfahren und auch vieles erfahren, wie wichtig Zahlen im Leben sind und was sie ausmachen können. Dann erstmal vielen Dank an dich.
Sehr gerne.
Und an alle Zuschauer da draußen, schön, dass ihr da wart zum Zuhören. Ich hoffe, ihr träumt jetzt nicht von diesen ganzen Zahlen. Es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.